sehr verehrter Herr Schöppern, lieber Steffen Kampeter, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir fiele zu dem eben Gesagten vieles ein. Und mir fiele nicht nur dazu etwas ein, mir fällt auch dazu etwas ein. Wenn ich Steffen Kampeter, dem ich dafür danke, dass er kurzfristig sich bereit erklärt hat, trotz anfänglichen Widerwillens mich hier zu loben, und Herrn Schöppern zugehört habe, bedauere ich sehr, dass meine Eltern nicht hier sind. Weil mein Vater wäre stolz gewesen und meine Mutter hatte jedes Wort geglaubt. Aber Sie sind leider nicht hier, aber Gott sei Dank sind Sie hier in doch ansehnlicher Zahl erschienen und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei Plansekur, weil mir ein von Plansekur verliehener Preis etwas wichtiger noch ist als andere Preise. Obwohl der Chaospreis der wichtigste war, weil ich habe ihn als Jean-Claude Juncker erhalten und 20 Jahre vorher hatte das Luxemburger Volk den Karlspreis erhalten. Ich bin also der einzige Karlspreisträger, du hast das erwähnt, der den Preis zweimal erhalten hat, was mir die andauernde Feindschaft aller anderen Preisträger eingebracht hat. Ich freue mich deshalb und fühle mich auch besonders geehrt durch diesen Preis, Herr Schöppern, weil Plansekur ja etwas sehr Besonderes ist und eigentlich nicht in unsere Zeit passt. Das heißt, nicht in die Zeit passte, die die Zeit war, bevor die neue Zeit angebrochen ist, weil der Finanzplaner und Finanzgestalter und Finanz- und Vermögensberater Plansekur doch ein eigenes Geschäftsmodell hat und sich sehr eindrücklich, nachdrücklich und nachhaltig und anhaltend um ethische Grundwerte versucht, nicht nur Verdienst zu machen, sondern diese auch zu beachten bei allem, was sie tun und vor allem bei allem, was sie lassen. Und deshalb sind Sie nicht nur ein besonderer Mann, sondern ist Plansekur auch eine besondere, ich sage nicht gerne Firma, ich sage nicht gerne Unternehmen, Plansekur halt und das reicht. Stefan, zu dir fällt mir noch viel mehr ein. Dass du dich völlig überflüssigerweise über die Tatsache lustig gemacht hast, dass Luxemburg sehr schnell an seine Grenzen stößt, kann ich ja von geografischer Warte aus einigermaßen nachvollziehen. Aber dass du nicht erkannt hast, dass sich daraus auch die Fähigkeit ergibt, Deutsche und Franzosen gleichermaßen zu mögen. Und dass du nicht erkannt hast, dass ich nicht nur der deutschen Sprache mächtig bin und von Deutschland etwas verstehe, sogar hinzugefügt hast, indem du das Wesentliche nicht erkannt hast, dass ich außerhalb Deutschlands jemand wäre, der Deutschland gut versteht. Ich kenne viele aus Deutschland, die über Deutschland und in Deutschland von Deutschland relativ wenig verstehen. Und dass du dich von sino-luxemburgischer Weisheit hast lenken lassen. Das finde ich richtig, weil wann immer ich in China bin, und da bin ich öfters, begrüße ich meinen chinesischen Amtskollegen. Den neuen kenne ich nicht. Ich habe 6 chinesische Premierminister erlebt. Der neue chinesische Premierminister wird mich nicht als Premierminister erleben, was, wie ich höre, auch zu erheblichen Verständnisproblemen zwischen China und Luxemburg und China und Europa geführt hat. Wenn ich den begrüße, nehme ich den immer an der Schulter und sage, Kamerad Wen, das ist ein Kamerad, Kommunist, wenn du überlegst, dass du und ich hier genau ein Drittel der Menschheit repräsentieren, dann lacht er darüber nicht. Während du darüber lachst. Nicht jeder ist zur chinesischen Weisheit fähig. Und wenn Frau Merkel den Kameraden Wen an der Schulter fassen würde, was beide sich nicht vorstellen können, und sie würde sagen, Sie, Herr Wen, und ich, wir vertreten ja ein Drittel der Menschheit, würde er auch nicht lachen, weil das ist im Falle Deutschlands nicht weniger wahr als im Falle Luxemburgs. Und ich weiß schon seit langem, dass das Ausland für Luxemburg besonders groß ist, woraus sich die Pflicht und die Notwendigkeit ergibt, sich auch um andere mitzukümmern. Und weil die Deutschen und die Franzosen sich über Jahrhunderte geweigert haben, Luxemburgisch zu lernen, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Deutsch und Französisch gleichermaßen annähernd zu beherrschen, was zur Folge hat, dass jemand wie ich, wenn er Deutsch redet, auch Französisch denkt. Und wenn er Französisch redet, auf Deutsch denkt, was dazu führt, dass man beide versteht und am Anfang für beide nicht verständlich reden kann. Aber diese schicksalhafte Location in Europa zwischen beiden Großen hat uns auf eine natürliche Art und Weise zu Europäern gemacht. Sei es auch nur, weil wir immer die erste Adresse waren, wo sich Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich ausgetragen haben. Franzosen und Deutsche haben sich immer bemüht, als erste in Luxemburg zu landen, wenn beide miteinander Streit hatten. Und das hat uns eigentlich immer gestört. Wobei ich hier anfügen muss, die Deutschen blieben manchmal etwas länger. Was uns auch gestört hat. Das hat uns nie daran gehindert, nach Kriegsende den europäischen Weg einzuschlagen, weil wir ihn bis heute, bis zum heutigen Tag als alternativ und optionslos empfinden. Nun sind die Männer und Frauen meiner Generation, du hast ja liebenswürdigerweise darauf hingewiesen, dass ich Ende dieses Jahres 60 wäre, während ich nur im Gefühl lebe, eben erst 59 geworden zu sein. Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Wir sind ja der Auffassung, die Geschichte, die europäische, hätte mit uns begonnen. Wir hätten das alles gemacht, was die Europäische Union, ihre Vorzüge, ihre Leistungen ausmacht. Das wäre unser Lebenswerk. Das ist nicht so. Die eigentlich Verdienstvollen in Sachen europäische Einigung, das ist die Kriegsgeneration selbst. Diese Männer und Frauen, die aus den Konzentrationslagern und von den Schlachtfeldern nach Hause kamen, in ihre zerstörten Städte und Dörfer, und die nicht Gottes Wasser über Gottes Land haben laufen lassen, sondern die die Ärmel hochgekrempelt haben und die aus diesem ewigen Nachkriegsgebet nie wieder Krieg ein politisches Programm entworfen haben, das bis heute seine Vorzüge und seine Wirkung zeigt und entfaltet. Mein Vater war deutscher Soldat im Krieg, weil die Nazis ihre eigene Schwäche bewusst sich dazu verstiegen hatten, die luxemburgischen Jahrgänge zwischen 1920 und 1927 in die Wehrmacht zwangs zu rekrutieren. So hat er also eine Zeit seines Lebens in russischer Gefangenschaft verbracht, hat verzweifelt versucht, das passiert heute auch noch, darauf hinzuweisen, dass Luxemburg etwas anderes ist als Frankreich oder als Deutschland. Das hat den Russen nicht spontan eingeleuchtet. Und mein Vater hatte jeden Grund gehabt, mich deutschfeindlich zu erziehen. Und das ist die große Lebensleistung dieses Mannes, dass er mich deutschfreundlich erzogen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die mit der Gnade der späten Geburt diese kraftvolle Leistung überhaupt hätten erbringen können, wenn uns derartiges passiert wäre. Wir hätten unsere Kinder nicht deutschlandfreundlich erzogen, weil wir gehören ja zu einer Generation, die nie geprüft wurde und die beim ersten Windstoß eigentlich umfällt. Man muss zum meteorologischen Gott jeden Tag beten, dass er gnädig mit den Europäern umgeht, wenn es um die Verteilung von Wind, Sturm und Erdbeben geht. Wir würden derartiges nicht so verwinden können, wie unsere Väter und Mütter dies getan haben. Das eigentliche Verdienst an der europäischen Einigung gebührt denen, die Europa auf den Weg, auf den neuen Weg, auf den Nicht-Kriegsweg geschickt haben. Und das ist die Kriegsgeneration, das ist die Generation unserer Eltern und Großeltern. Und wir sollten etwas bescheidener auftreten, wenn es um Lobzuweisungen in Sachen europäischer Einigung geht. Das waren nicht wir, das waren die, die vor uns da waren. Daraus ergibt sich für mich im Übrigen... Daraus ergibt sich für mich im Übrigen auch eine Sorge. Und weil ich ja jetzt bald 60 werde. Wie alt bist du? Sieht aber aus wie 60. Daraus ergibt sich für mich eine große Sorge. Diejenigen, die in 20, 30 Jahren unsere europäischen Gesellschaften regieren und unsere europäischen Gesellschaften animieren werden, haben nicht nur, wie wir, keine Kriegserfahrung, sondern haben auch keine Erzählerfahrung, weil sie niemandem mehr begegnet, der darüber reden kann, welche Verhältnisse auf unserem Kontinent herrschen würden, wenn es nicht Europa gäbe. Es wird in 30 Jahren niemanden mehr geben, der über den Preis des Nichts-Europas noch aus direkter Anschauung wird berichten können. Daraus ergibt sich für uns die Pflicht, Europa nicht nur von der Vergangenheit her zu erklären, sondern auch von der Zukunft her zu erklären. Dabei bleibe ich der Auffassung, dass junge Menschen, noch jüngere als Herr Kampeter, zuhören müssen, wenn man über Krieg und Frieden redet. Dies ist kein Thema, um es salopp zu formulieren, das gegessen wäre. Dies bleibt ein europäisches Thema. Wer denkt noch daran, dass vor 15 Jahren im früheren Jugoslawien, in Kosovo, in Bosnien gemordet, vergewaltigt, getötet wurde? Das war erst vor 15 Jahren. Und manchmal, wenn darüber berichtet wird, sieht sich das an wie Schwarz-Weiß-Filme aus dem 19. Jahrhundert, falls es dann schon Schwarz-Weiß-Filme gab, was nur das ZDF hier bestätigen oder dementieren kann. Das bleibt ein Thema. Es gibt 60 Kriege zurzeit weltweit. Und wer sind wir eigentlich, dass wir denken, dass wir gefeit wären vor derartigen Gefährnissen, Gefahren? Wer hätte dann vor 18 Jahren gesagt, dass es mitten in Europa wieder zu dem ersten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden käme? Und der Balkan ist ja nicht weniger kompliziert geworden, als er es vor 20 oder vor 15 Jahren war. Insofern bleibt dies ein Thema, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Und allein die Tatsache, dass wir Europäer, obwohl wir Europäer sind, es geschafft haben, aus diesem Kontinent einen Kontinent des Friedens und der Stabilität zu machen, zwingt uns dazu, über Krieg und Frieden zu reden, damit die in der Welt, die denken, der Ausweg aus jedwedem Konflikt bestünde oder bestände, aus kriegerischen Mitteln zu gestaltende Lösungsversuche, merken, dass wir ein Kontinent sind, der seine Lektion aus der Geschichte gelernt hat. Aber ich weiß, mit jungen Menschen, also mit ihnen, über Krieg und Frieden zu reden, das reißt die Menschen eigentlich nicht mehr von den Stühlen. Deshalb muss man sich Europa perspektivisch vorstellen, Vordenker halt, obwohl ich das etwas prätentiös finde, einigermaßen prätentiös finde, mich hier als Vordenker ehren zu lassen, obwohl ich lieber Vordenker bin als Nachhinkender. Insofern... Und auch weiß, dass wer seiner Zeit zu sehr voraus ist, ich gehöre nicht in die Kategorie, manchmal sehr lange auf die Zeit in unbeschützten Wohnungen warten muss. Und kalt, dem wird kalt, und auf denen regnet es. Ich bin kein Vordenker dieser Art, bin ein kleiner Heiliger in einer großen Kirche, der sich Gedanken macht über das, was um die Kirche herum am Entstehen oder am Verschwinden oder am zerstört werden ist. Wir wissen ja nicht nur in Europa übereinander sehr wenig. Das hat Steffen Kampeter ja unter Beweis gestellt, als er das einzig weltweit real existierende Großherzogtum auf seine eigentlichen Dimensionen zurückstufen wollte. Nein, wir wissen nicht genug übereinander. Was wissen wir hier über die Menschen in Lappland? Und was wissen die Menschen in Lappland über die Hessen oder über die Mindener oder über die Sizilianer? Nichts. Aber wir bilden uns ein, wir könnten, wir dürften, wir müssten in Brüssel jedes Lebensdetail der Menschen vor Ort so regeln, als ob wir alle auf einem Punkt dieses Kontinentes zusammenhocken würden. Wir wissen nicht genug übereinander. Und wir wissen auch nicht genug über Europa. Die Europäer wissen eigentlich nicht, weil die Europäer denken, sie wären immer noch die Herren der Welt. Die Welt braucht überhaupt keine Herren. Braucht sie nicht. Und als die Europäer die Herren der Welt waren, ging es der Welt nicht besonders gut. Die Europäer wissen nicht, dass wir der kleinste Kontinent sind. Das Territorium der Europäischen Union erstreckt sich über 5,5 Millionen Quadratkilometer. Russland, 17,5 Millionen Quadratkilometer. Wir sind der kleinste Kontinent. Wir sind ein Fortsatz des asiatischen Kontinents. Wir sind ein Halbkontinent. Wir sind überhaupt kein richtiger Kontinent. Obwohl wir ein erstaunlicher Kontinent sind bei aller Kleinheit. Weil es gibt keinen anderen Kontinent, der so unterschiedlich ist, so reich an Kulturen, an Landschaften ist wie Europa. Sie können durch Amazonien 3000 Kilometer fahren, ohne dass es eine Erderhebung gibt. Sie können durch Nordamerika 3000 Kilometer fahren, ohne dass das Landschaftsbild sich ändert. Wer aus dem Großherzogtum Luxemburg in benachbarte kleine Republiken fährt, stößt alle 150 Kilometer auf völlig verschiedenartig gestaltete Landschaften. Das gibt es sonst nirgendwo. Deshalb ist der europäische Kontinent auch ein besonders komplizierter Kontinent, weil er sich pausenlos ändert und man sich pausenlos anpassen muss an sich verändernde Landschaften und weil Landschaften Menschen prägen, an sich diversifizierende Charaktere, Temperamente. Wir denken, wir wären die größte Wirtschaftsmacht der Welt, sind wir auch. Aber wir bleiben das nicht. Die Wertschöpfung, die heute stattfindet, findet zu 80% schon außerhalb der Grenzen der Europäischen Union statt. Und das relative Gewicht der europäischen Volkswirtschaften und der europäischen Volkswirtschaft insgesamt wird sich in den nächsten 20 Jahren halbieren im Direktvergleich zu dem, was andernorts auf der Welt passiert. Wir sind auch nicht sehr zahlreich. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat es noch 20% Europäer gegeben. Am Anfang dieses Jahrhunderts noch 11. Mitte dieses Jahrhunderts wird es noch 7% Europäer geben. Und am Ende dieses Jahrhunderts werden die Europäer noch genau 4% der Weltbevölkerung ausmachen. 4% von 9 oder 10 Milliarden Menschen. Wenn man jungen Menschen erklärt, wie Europa aus historischer Not heraus geboren an Notwendigkeit nichts verliert, nichts einbüßt, muss man ihnen erklären, dass wir immer noch der kleinste Kontinent sind, dass unser relatives weltwirtschaftliches Gewicht sich nach unten korrigiert und dass wir demografisch zu einer absoluten Minderheit weltweit betrachtet werden. Woraus sich logischerweise die Folgerung ergibt, dass wir mehr europäische Integration brauchen. Ein einfacheres, obwohl das immer kompliziert ist, Zusammenrücken. Weil wir als einzelne Nation betrachtet, in der Welt von morgen, das ist auch heute schon der Fall, kein eigenes Gewicht mehr auf die Waage bringen. In 20 Jahren wird kein einziges europäisches Land noch Mitglied der G7 sein. Keines. Die sowieso an Wucht verloren hat, seit ich nicht mehr Vorsitzender der Eurogruppe bin und der einzige Luxemburger am Tisch der G7 war, was ich immer besonders genossen habe. Dabei wäre ich froh, wenn alle G7-Staaten so viele Entwicklungshilfe leisten würden wie Luxemburg, 1% des Bruttoinlandproduktes, wenn alle G7 wenigstens 0,7 hätten, dann wäre es um die Welt besser bestellt, als dies zurzeit der Fall ist. Aber die europäischen Staaten werden an Einfluss verlieren. Sie haben schon an Einfluss verloren. Ja, Europa verliert fast täglich an Einfluss, weil wir es nicht schaffen, unsere Kräfte so zu bündeln, dass wir die anderen und nicht nur uns selbst damit beeindrucken. Wobei mir schon auffällt, dass wir die anderen öfters beeindrucken, als wir uns selbst beeindrucken, weil die Europäer auf nichts stolz sind, was Europa betrifft. Das ist vor allem in deutschen Landen sehr ausgeprägt. Deshalb wundere ich mich immer, so viele Einladungen zu Vorträgen nach Deutschland zu erhalten, weil ich dieser neudeutschen Tugend der Lamoyanz überhaupt nicht fähig bin. Es gibt nämlich keinen Grund, uns dauernd zu beklagen. Es ging den Menschen hier im Lande und in Europa schon wesentlich schlechter, als es ihnen zurzeit geht, worüber man sich freuen sollte, anstatt die beklagenswerten Zustände, die wir zurzeit haben, dauernd so prominent zu behandeln, dass daraus eine kontinentale Lamentatio entsteht, für die es überhaupt keinen Anlass und keinen Grund gibt. Wenn ich sage, dass die europäischen Nationen an Eigengewicht, an relativem Eigengewicht verlieren, möchte ich mich nicht dazu versteigen, hier die Causa Vereinigte Staaten von Europa zu plädieren. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich bin eigentlich dagegen, dass man von den Vereinigten Staaten von Europa redet. Ich möchte auch die Vereinigten Staaten von Europa überhaupt nicht haben. Ich möchte auch darüber überhaupt nicht reden, weil ich den Menschen nicht gerne den Eindruck gebe, als befände sich die Europäische Union auf dem Wege der Verstaatlichung nach dem Grundmuster der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wird nicht gehen. Und alle die, die auch jetzt bei anbrechenden Europawahlkampf dauernd über die Vereinigten Staaten von Europa reden, reden sich von den Menschen weg. Das ist nicht das, was die Menschen möchten. Die Menschen möchten gerne Hessen und Deutsch und Europäer sein, Luxemburger, Tiroler und Österreicher, und sind überhaupt nicht daran interessiert, dass man ihnen das Recht, um ein altes deutsches Wort zu gebrauchen, auf Heimeligkeit wegnimmt, dadurch, dass man so tut, als gäbe es nur noch Europa und nicht mehr die Nationalstaaten und die Regionen Europas, wovon es immerhin ein paar hundert gibt. So zwar, dass in 30 Jahren von heute aus betrachtet der Wettkampf, der Wettstreit nicht mehr zwischen Staaten stattfindet, sondern wahrscheinlich zwischen Regionen stattfinden wird, was natürlich Luxemburg in eine etwas schwierige Lage abzudrängen droht, weil es mir doch schwierig scheint, noch Luxemburg noch in regionale Verbände noch zu dividieren. Die einzige, die das fährt, ist die Europäische Kommission. Die bringt das immerhin hin. Deshalb muss man die Kommission sehr bewundern. Luxemburg in Regionen einzuteilen, so dass man auf dem linken Bürgersteig mit 18% bezuschussen darf und auf dem rechten Bürgersteig nur mit 9% bezuschussen darf. Und die Kommission und ihre Reißbrettartisten erklären sehr genau, welche interkontinentalen Distanzen die beiden Bürgersteige voneinander trennen. Aber unabhängig davon, dass Europa der Zukunft wird, dann Europa der Region auch sein. Und Nationen sind keine provisorische Erfindung der Geschichte. Nationen sind auf Dauer angelegt. Und wer denkt, man könne die Europäische Union und die europäische Integration auf Kosten und zum Nachteil der Nationen, sprich der Staaten, beide Begriffe sind nicht hundertprozentig identisch, weitertreiben, der irrt sich fundamental. Mein Punkt ist also, dass man Europa, um hier im Bild, im Preisbild zu bleiben, vordenken muss in dem Sinne, dass man den Menschen erklären muss, wer und was wir eigentlich sind und wer und was wir werden könnten, wenn wir nicht versuchen zu bleiben, was wir hätten sein können. Das heißt, wenn ich nicht Luxemburger wäre, würde ich sagen, es darf jetzt nicht passieren, dass wir wieder in Kleinstaaterei verfallen. Nein, der Kompass muss deutlich in Richtung Vertiefung der europäischen Integration ausgerichtet sein. Und damit die Menschen mit auf den Weg genommen werden können. Weil Europa gegen die Menschen zu machen, das wird nicht funktionieren, müssen die, die für Europa stehen, begreifen, dass das, was sie tun, sich nicht im Bereich des Selbstzweckes zu bewegen hat, sondern dass die europäische Einigung an allererster Stelle die Menschen betrifft. So wenig wie Wirtschaft und Finanzfeld Selbstzweck bestimmt sind, so wenig ist auch Politik Selbstzweck bestimmt. Und so sehr es diesen Widerspruch zwischen Wirtschaft und Ethik, zwischen Finanzindustrie und Ethik nicht gibt, respektive nicht geben darf, so wenig darf es auch diesen Widerspruch zwischen europäischem Werden und Sein und der individuellen Geschichte, der individuellen Biografie der Menschen in Europa geben. Das bringt mich dazu, mich dagegen zu wehren, dass man immer denkt, bei allem Vordenken, dass man das Kind mit dem Bade ausschütten soll. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise war auch in der überregionalen deutschen Presse zu lesen, damit hätte die soziale Marktwirtschaft Schiffbruch erlitten. Nicht die soziale Marktwirtschaft hat Schiffbruch erlitten, sondern die, die die Kardinaltugenden der sozialen Marktwirtschaft nicht beachtet haben, haben Schiffbruch erlitten. Diejenigen, die dachten, das schnelle Geld, die Geldgier als solche, hätten einen Wert an sich, haben Schiffbruch erlitten. Diejenigen, die dachten, man müsse nicht beständig planen, planen, säkurisieren, sondern man dürfe in stupidem Short-Termismus untergehen. Die haben sich geirrt. Es haben sich die Banken geirrt, die über Jahre Inserate geschaltet haben, in denen man lesen konnte, lassen Sie, das war auch bei deutschen Banken der Fall, ich glaube sogar, die hieß so, lassen Sie Ihr Geld über Nacht für sich arbeiten. Ein Wahnsinn zu denken, Geld könne über Nacht für jemanden arbeiten. Nein, man muss selbst arbeiten, um zu Wohlstand zu kommen, anstatt auf Kosten anderer das Geld für sich über Nacht arbeiten zu lassen. Das war der Verrat an der sozialen Marktwirtschaft. Und wie viele habe ich hier? Na, machen Sie nicht so, weil das gibt Castro-ähnliche Zustände. Das kann. Wenn wir die Menschen für Europa begeistern möchten, und ohne anhaltende Begeisterung für Europa wird das die europäische Konstruktion unvollendet bleiben, dann müssen wir auch unseren eigenen Umgang mit der Europäischen Union prüfen. Ich rede von den Handelnden. Personen. Mich stört da einiges. Immer weniger an mir selbst, weil ich bin ja kein Handelnder zur Zeit mehr. Obwohl, als sie mir den Preis angetragen hat, ich meine Bedenken hatte. Ich habe gesehen, Bischof Huber hat den Preis gekriegt, dass er nicht mehr Bischof war. Und Paul Kirchhoff, der war nicht mehr das, was er war und wurde auch nicht das, was er hätte werden können. Unser guter Freund Norbert Walter, den hat ein schlimmeres Schicksal ereilt und ich denke heute besonders an ihn. Aber ich habe mir gedacht, jetzt bist du auch bald in der Lage, ein richtiger Vordenker zu sein, weil Vordenker sind nicht mehr die, die das waren, sondern die, die was gewesen waren. Und weil ich wusste, dass Luxemburg auf Neuwahlen zusteuern würde, habe ich ein mulmiges Gefühl gehabt, als sie mir diesen Preis angetragen haben. So ist es ja dann auch gekommen. obwohl meine Partei die Wahlen gewonnen hatte, aber die Unvernunft der jetzt Regierenden hat gewollt, dass wir mit den Oppositionsbänken Vorlieb nehmen mussten, was auch ein doch relativ angenehmer Zustand ist. Mir fällt dauernd ein, dass Jürgen Stark hier sitzt. Der war dabei, als ich zum Helden von Dublin wurde, und er hätte es fast verhindert. Bitte? Ja. Also ich bin aber nicht Held gegen Jürgen Stark geworden, den ich zu meinen Freunden zähle, von dem ich hier sagen möchte, dass er sehr erheblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Euros hat. Er hat sich sehr bemüht, als Staatssekretär der Finanzen am Zustandekommen der verschiedensten Einrichtungen, die er gebraucht hat, um den Euro auf die Umlaufbahn zu schicken. Und so sehr ich zufrieden bin, mit Wolfgang Schäuble gemeinsam erwähnt zu werden, doch, das ehrt mich, ihn wahrscheinlich weniger, möchte ich hier darauf hinweisen, dass ohne Theo Weigel, weil von deutschen Finanzministern geredet wurde, aus der ganzen Sache nichts geworden wäre. Hat große Verdienste gemeinsam mit Helmut Kohl um die einheitliche Währung. Man sollte das nicht vergessen. Du darfst nicht nur die jetzigen Kabinettskollegen loben. Es hat auch vor euch schon einige gegeben. Was mich stört, ist, dass die handelnden Personen sehr schlecht und sehr oft sehr schlecht über Europa reden. Es ist ein Unding, dass wir Gipfeltreffen in Brüssel haben und wenn man am anderen Tag in den verschiedenen Sprachen Europas die Tageszeitungen liest, zweifelt man an seinem Verstand, weil man ja sehr genau weiß, dass man nur in einer Sitzung war und nicht in 7 verschiedenartig verlaufenden Sitzungen. Weil es diese Unart gibt, dass jeder sich zum Sieger erklären möchte. Deutschland hat durchgesetzt. Großbritannien setzt immer durch. Sarkozy hatte sich schon immer durchgesetzt, bevor er in Paris ins Flugzeug gestiegen war, um nach Brüssel zu fliegen. Er hat immer schon in Paris zu den Siegern gehört. Und für luxemburgische Premierminister war das immer schwierig, weil die luxemburgischen Nachrichtensendungen fangen abends um 19:30 an. Und die Luxemburger, weil vielsprachig, haben dann schon heute gesehen, haben schon 7:15 die Nachrichtensendung bei RTL gesehen, haben belgische Nachrichten gesehen, britische Nachrichten, französische Nachrichten und haben so viele Sieger gesehen, dass ich immer wusste, um 19:30 werde ich zugeschaltet. Es haben alle gewonnen, jetzt musst du mal erklären, wie es richtig war. Und richtig ist, dass die Gipfeltreffen weder der Regierungschefs noch der Finanzminister, an beiden habe ich oft teilgenommen, das sind ja keine Boxkämpfe. Wir müssen doch den Menschen das Gefühl dafür geben, und darum geht es ja, dass wir versuchen, zusammenzukommen und zusammen etwas zu bewirken, zum Guten der Menschen in Europa, statt so zu tun, als ging es darum, den anderen niederzuringen. Es ist eine Unart der Regierenden, bei allem, was positiv im eigenen Lande verläuft, die Urheberschaft für Erfolgsgeschichten für sich zu beanspruchen, für alles, was nicht so läuft, wie es sollte, für alles, was holprig ist, oder für alles, was falsch läuft, die Europäische Union oder Brüssel in Verantwortung zu stellen. In Brüssel wird ja nichts entschieden, was nicht von den Regierungen mitentschieden wird. In Brüssel wird nichts entschieden, was nicht teilweise auch zum großen Teil, sondern immer größeren Teil und zu Recht vom Europäischen Parlament mitentschieden wird. Das sind ja keine anonymen, vaterlandslosen Gesellen, die Sie in Brüssel treffen. Das sind ja demokratisch legitimierte Menschen, die natürlich versuchen, nationales Interesse in Kombination mit der allgemeinen Wohlorientiertheit europäischen Tuns zu bringen. Aber wir sollten doch nicht so tun, als ob Brüssel für alles zuständig wäre. Nun kommt hinzu, dass Brüssel natürlich für vieles zuständig ist, wofür es eigentlich nicht zuständig sein sollte. Also mir fallen da weniger Beispiele ein als den Europopulisten und Euroskeptikern und Euroverneinern einfällt, aber einiges, was die Brüsseler Kommission sich einfallen lässt, gehört in die Rubrik der nicht notwendig gewordenen Einfälle. Wobei man auch sehen muss, dass viele Minister in Brüssel mit ihren Ressortkollegen kungeln, um in Brüssel das durchzusetzen, was sie im nationalen Kabinett nicht durchsetzen können. Ich weiß nicht, ob jemand auf die Idee gekommen wäre, in seinem nationalen Kabinett jetzt ein bestimmtes Design für Ölkännchen zu entwerfen, die in allen europäischen Restaurants so nicht anders gebraucht werden dürfen. Das ist dem Restaurateur, dem Hotelier, dem Gaststättenbetreiber im Schwarzwald und im Peloponnes relativ egal, welches Design der Ölkännchen sich ein besonders begnadeter Beamte der Europäischen Kommission hat einfallen lassen. Der Skandal ist, nur Minister und Regierung machen das mit. Ich kann ja niemand daran hindern, sich in sein Reißbrett zu verlieben. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass er mit seinem Reißbrett allein bleibt. Und dann bin ich der Meinung, dass die europäische Politik sehr darauf achten muss, wie sie über Europa redet und wie sie europäische Zukunft beschreibt. Ich möchte das Thema Grenzen der Europäischen Union nicht behandeln, weil dies ein grenzenloses Thema. Aber um einen kleinen Exkurs in die Euro-Wirklichkeit zu machen, muss man verstehen, das erkläre ich auch, versuche ich auch dauernd zu erklären, dass Stabilität der Währung versprochen worden war. Und dass es nicht geht, dass man so tut, als ob die Stabilitätszwänge nur am Eingangstor zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erforderlich gewesen wären. Nein, es war Stabilität versprochen, und zwar dauerhafte Stabilität. Und ich hätte gerne, dass man das nicht dauernd in Zweifel zieht. Vor allem in Deutschland ist dies wichtig. Man hat den Deutschen versprochen, der Euro wäre so stabil wie die deutsche Mark. Er war im Übrigen bis jetzt so stabil. Wahrscheinlich sogar noch stabiler als die deutsche Mark. Aber dieses pausenlose Gerede, als ob man immer wieder Schlupflöcher entdecken könnte und dann sich auch noch dafür loben lassen könnte, um aus diesem Stabilitätskorsett auszubrechen, ist vom Bösen. Stabilität war versprochen, Stabilität muss gewährleistet bleiben. Aber zu den europäischen kontinentalen Tugenden gehört auch, dass man untereinander das Maß an Solidarität freilegt, das man braucht, um gemeinsam auf einem Kontinent leben zu können. Und Solidarität kann man nur verlangen von den einen, wenn die anderen auch Soliditätsleistungen erbringen. Ich habe mich über manchen Zwischenzungenschlag aus deutschen Landen über Griechenland sehr geärgert, weil dies dem griechischen Volk nicht gerecht wurde. Aber weil wir über Stabilität reden, Solidarität und Solidität ein Paar sind, das unzertrennbar ist und unzertrennlich ist, das muss auch klargestellt werden. Wobei es sich gehörte, dass man über die, die besondere Schwierigkeiten haben, nicht sich lustig macht, sondern dass man versucht, in gemeinsamer Anstrengung den Menschen in Griechenland, in Portugal, in Irland, in Spanien oder sonst wo zu helfen, was voraussetzt, dass dies immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein kann. Und insofern finde ich schon, dass die Politik, die die deutsche Bundesregierung in den vergangenen Jahren zu der ihrigen gemacht hat, die mich im Detail manchmal sehr gestört hat, weil es nicht schnell genug weiterging, fundamental die richtige wäre, wenn man andere Signale ausgesendet hätte als die, die ausgesandt wurden, dann wären wir nicht in der Lage, in der wir uns heute befinden. Und die Lage ist eher gut, wenn ich sie vergleiche mit dem, was wir vor 2 Jahren hatten, wo man damals vielleicht eine Eurogruppe, Obermufti, die sich dagegen wehren musste, dass Griechenland nicht aus der Währungsunion ausscheidet. Das hätte verheerende Konsequenzen gehabt, wo man auch dem angelsächsischen Raum gegenüber klar Farbe bekennen musste, weil es gab doch so etwas wie eine angelsächsische Fastverschwörung der Gestalt, dass man sich, das habe ich auch bei G7-Treffen oft bemerkt, doch mit dem Gedanken sehr schnell abfand, dass es gut wäre, dass diese junge Euro-Währung in Schwierigkeiten geraten könnte, nicht sehend, dass das andere auch weltweit mitgerissen hätte. Also sollten wir uns zu europäischen Fragen klar und deutlich äußern. Europäische Politik lebt auch von ihrer Werteorientiertheit. Und Werte kann man nicht einfach entweder an der Garderobe abgeben oder während der Pausen im Theater in ein anderes Theater verschleppen. Man muss klar Kurs halten und daran mangelt es Europa vielleicht, weil wir Europa eher managen, als dann Europa gestalten. Und ich denke, die Zeit ist gekommen, dass man europäische Prozesse wieder gestalten muss, ohne sich auf Nebenschauplätzen zu verlieren, der Gestalt, dass man dauernd die Frage beantworten muss, was ist Europa eigentlich? Wenn man es wissen könnte, wissen wir es schon längst. Europa bleibt der einmalige Versuch, in der Weltgeschichte einen komplizierten Kontinent durch einfache, wenn auch schwierige Regeln so zu einigen, dass wir für alle Zeit, wenn wir die Wahl haben zwischen Krieg und Frieden, zwischen Streit und Frieden, immer die Piste der Vernunft, die der unsrigen machen. Das heißt, dass wir die europäische Integration so vertiefen, dass Europa besser wird, dass die Nationalstaaten respektiert werden. Groß und klein. Ich habe das schon öfters gesagt. Ein Löwe kann einen Floh nicht herückmachen. Aber wenn ein Floh sich beim Löwen einnistet, dann wird der Löwe sehr schnell verrückt. Insofern muss man wissen, dass große und kleine Tiere zusammengehören. In anderen Worten, ich bin sehr optimistisch, bin überhaupt nicht dazu fähig, jetzt das Büßerhemd anzuziehen. Ich weiß um die Schwächen Europas. Ich weiß um all das, was in Europa nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste. Ich weiß nur das, was wir haben und das, was wir nach oben qualitativ korrigieren müssen, ist immer besser als das, was unsere Väter und Großväter hatten. Uns hat niemand die Jugend gestohlen. Meinem Vater und meinem Großvater, meiner Mutter hat man die Jugend gestohlen. Ich möchte nie mehr, dass, weil es Europa nicht gibt, jungen Menschen das Recht auf Jugend verwehrt wird. Und ich hätte gerne, dass wir Europa nicht nur als einen Entwurf für uns begreifen, sondern auch als eine Teilantwort auf die Probleme der Welt. Wer sind wir denn, dass wir denken, wir könnten uns von der Welt so abschotten, dass wir die Welt sich selbst überlassen sollten? Solange jeden Tag 25.000 Kinder den Hungerstod herben, solange jede 6. Sekunde ein Mensch stirbt, weil er nicht genug zum Essen hat, solange ist Europa mit seiner Aufgabe nicht fertig. Und daran müssen wir arbeiten, weil wir auch eine Aufgabe, eine ethische Aufgabe in der Welt haben. Europa kann nicht nur sich selbst genügen, Europa muss sich auch einbringen, um dafür zu sorgen, dass die Welt ein besserer Ort zum Leben wird. In dem Sinne darf ich mich für diesen Preis sehr herzlich bedanken und mich auch beim Freund Steffen Kampert bedanken für eine Rede, die mir zu Herzen ging, weil sie ehrlich war und weil er das über mich gesagt hat, was ich am liebsten auch über mich gesagt hatte. Vielen Dank.